Ja, liebe Schwestern und Brüder, Freundinnen und Freunde, wie kommt man nach Israel? Das ist ja eigentlich eines Tages eine blöde Frage. Man steigt in ein Flugzeug in Berlin, fliegt nach Tel Aviv. Aber wie kommt man so häufig nach Israel? Und das ist vielleicht eine wichtige Sache, weil ich mir das nicht ausgesucht habe. 1992 war ich mit einer Jugendgruppe aus dem Kirchenkreis Hoyerswerda als Kreisjugendwart bei einer Begegnung mit palästinensischen Jugendlichen und mit jüdischen Jugendlichen in Israel 14 Tage. Das war noch möglich damals. Reut Tzedakah war eine politische, versöhnungsbereite Organisation von Jugendlichen, aus der Westbank, Palästina, aus arabischen Jugendlichen in Israel oder palästinensischen, man weiß gar nicht so genau, ob das Araber so waren, diese Palästinenser, komme ich vielleicht auch nochmal dazu, und Juden und eben deutschen Jugendlichen. Und wir waren zum ersten Mal, so hat es jedenfalls die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, als gemeinsame Jugendgruppe in Yad Vashem. Palästinensische Jugendliche haben gemeinsam mit jüdischen Jugendlichen und deutschen Jugendlichen die Holocaust-Gedenkstätte des Staates Israel gelebt, ja, gesehen, gelebt, erlebt. Und dann habe ich ja ein kurzes Intermezzo in Berlin gehabt, viel zu kurz. Johannes Ramm starb dann hier, der Landesjugendwart und Kirchenleitung und CVM-Vorstand haben mich gebeten, nach Görlitz zu kommen, Landesjugendwart und CVM-Sekretär. Und dann gab es eine dreiseitige Dienstanweisung, was ich alles zu tun habe. Und da war unter dem 15. Anstrich, vielleicht so mit 3,5% meiner Arbeitszeit, vermerkt, politische Bildungsarbeit, Gedenkstätten und Israel. Ich habe versucht, alle Anstriche ernst zu nehmen. Und aus dem Dienstauftrag ist ein Herzensanliegen geworden, nein, eigentlich ein Herzensanliegen war es schon immer, es muss Christenmenschen ein Herzensanliegen sein, sich mit dem Ergehen der Juden in aller Welt zu beschäftigen. Und danach, ich mache eine Pause, auch mit dem Ergehen des Staates Israel, denn das ist keineswegs deckungsgleich. Die Erwählung gilt nicht dem Staat Israel in allererster Linie, sondern den Juden. Das ist das auserwählte Volk, egal wo sie sich aufhalten, ob in Babylon oder in Ninive, in Marokko oder in Äthiopien, in den USA oder im Staat Israel. Und es ist mir wichtig geworden, auch bei vielen Gemeindeveranstaltungen, Gottesdiensten, dass man das auch gut sortiert. Wir Christenmenschen, begeistert sind wir für Israel und schießen manchmal, und ich muss mich da auch immer wieder am Zaum halten, übers Ziel hinaus, denn zunächst mal wird der erste Teil daran bestehen, einen Bericht zu geben. Und der zweite Teil wird eine Predigt sein. Mit der Bibel in der Hand prüfen wir das, was Menschensatzungen ausmacht, was staatliche Ordnungen ausmacht. Das ist aber deutlich unterschieden. Da müssen wir, ich sage auch mal begeisterten, frommen Christen, ja, wir müssen uns am Riemen reißen und sagen, was gebietet uns der Menschenverstand, was sagen uns menschliche Ordnungen und Satzungen, was hat denn die UNO beschlossen? Was ist denn das Osloer Abkommen? Was beschließt die Regierung Israels? Und mit der Bibel in der Hand als Christen müssen wir das kritisch prüfen und sagen Ja und Nein dazu und wissen keinen Rat und fragen Gott. Darum wird der zweite Teil eine Bibelauslegung sein, eine Predigt. Jetzt sind wir also im ersten Teil. Und du kannst noch mal das Bild zurückmachen. Martin hat eine schöne PowerPoint-Präsentation mit Bildern vorbereitet, die zum Teil von mir stammen, zum Teil nicht. Hier sehen wir die Omar-Moschee. Ich bezeichne gerne den Felsenturm so, denn das ist dort, die Omar-Moschee aus dem 8. Jahrhundert, ein wunderbares Haus Allahs. Nicht Gottes, des Vaters Jesus Christus. Ich bin nicht der Meinung, dass Allah der Gott auch der Christen und Juden ist. Die Omar-Moschee ist eine wunderbare Moschee. Ich war drin auch zwei, drei Mal, als das noch ging, aus dem 8. Jahrhundert. Die weit bedeutendere Moschee ist die Al-Aqsa-Moschee mit 7000 Plätzen, die auch auf dem Tempelberg ist. Die ist wesentlich bedeutender für die Moslems. Die Omar-Moschee ist einfach nur schön und bewundernswert. Dort, wo Abraham das Opfer des Isaak, seines eingeborenen Sohnes, erspart blieb, dort oben ist die Omar-Moschee, da stand natürlich viel früher, standen die beiden Tempel, und in den vermutlichen Pferdeställen des Salomo, da ist die Al-Aqsa-Moschee reingebaut in den Tempelberg, ein riesiges Gotteshaus. Aber nicht Gottes in unserem Sinn. Das nächste Bild. Wir fahren in eine total problematische Weltgegend. Als Gott das Volk der Juden erwählt hat, hat er es nicht heimatlos werden lassen. Es ist wirklich im Alten Testament so, im ersten Teil der Bibel, wie ich lieber sage, im ersten Teil der Bibel ist es so, das Volk bleibt nicht ohne Land. Eretz Israel, das ist nicht einfach ein Stück Acker, wie das in Europa oft ist. Wir hängen nicht so sehr am Land, in aller Regel nicht. Die Leute aus der Stadt, die wissen gar nicht, was Landbesitz eigentlich ist. Bauen und bewahren. Gott lässt sein Volk nicht ohne Land, er verkündet es. Du wirst, Abraham, ein großes Volk sein, und gleichzeitig gilt das aber in dem Sinne des Landbesitzes. Als Abraham einwanderte mit seinem ganzen Stamm von Ur in Chaldäa, Babylonien, den fruchtbaren Halbmond lang, und Haran, das ist heute Türkei, in Haran Station machte und dann den Befehl bekam, nach Kanaan einzuwandern, da besaß er keinen Quadratmeter Land. Und das ist eine Vorbemerkung zu dem ganzen Konflikt. Als die Juden ins Land kamen, neu ins Land kamen, besaßen sie keinen Quadratmeter und ihnen waren doch Land verheißen. Wie kommt das zusammen? Das ist ein wichtiges Problem. Wie kommt das zusammen, die Landverheißung Gottes mit der Bundesverheißung? Und es wirft ein ganz deutliches Licht auf das, was Gott vorhatte mit dem Volk. Abraham verliert seine so geliebte Sarah. Und was passiert da? Er kann sie nicht beerdigen. Er besitzt keinen Quadratmeter des Landes, auf dem seine Herden weiden. Aber er kann sie nicht beerdigen. Und da bittet er einen der Fürsten dieses Landes oder Großgrundbesitzer, was auch immer, der Stammesleute, verkauf mir ein paar Quadratmeter, damit ich meine Sarah beerdigen kann. Und da sagt der, oh, was ist das zwischen uns, so ein paar Quadratmeter, was ist das, nimm es geschenkt. Da wusste Abraham, oh, das wird teuer. Denn man befindet sich ja überall, wo man ist, im Nahen Osten, auf einem Basar. Oh, das wird teuer. Und Abraham bekommt für teuer Geld Land verkauft in Hebron, südlich von Jerusalem. Und die Frage begleitet von da ab das Volk Israel und auch die wenigen Menschen, die dort wohnen. Wem gehört das Land? Wem gehören die Quadratkilometer, die Quadratmeter des Landes? Was passiert hier? Wer hat das Sagen? Und hier sehen wir eine Karte, wie sich heute das Sagen in Israel-Palästina verteilt. Hier sind die einzelnen Sicherheitszonen eingebaut. Israel, so wie es in etwa der Teilungsplan der UNO von 1947 vorsah, plus die sogenannte Westbank, etwas weiter südlich, da sieht man bloß noch eine kurze Bemerkung, da kommt dann der Gazastreifen. Und diese grün und grau und blau, ich habe schon sowas. Oh, noch eins, wunderbar. Also auf der Stelle. Das markiert die verschiedenen Sicherheitszonen in der Westbank. Ein Bereich, nur Israel hat das Sagen. Zweiter Bereich, Israel gemeinsam mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Dritter Bereich, da auch zum Beispiel Jericho da unten, ja, nur die Palästinenser. Und das ist verschwindend gering. Und da haben wenige Durchblick. Und man endet sofort an Straßensperren für die Palästinenser, eigentlich fast unmöglich, sich frei zu bewegen. Ich habe viele Jugendliche kennengelernt, Studenten, ältere Leute, die wohnen in Bethlehem. Da ist Bethlehem. Die waren noch nie am Mittelmeer. In 20 Jahren nicht. Die wissen gar nicht, wie das ist, baden zu gehen. Die lernen schwimmen beim CVM. Der CVM hat in Beit Zahur, das ist in der Nähe von Bethlehem, in Ramallah, da ist die PLO, und in Ost-Jerusalem haben die große Indoor, also und da in Halle, Schwimmbäder. Dort lernen die palästinensischen Kinder schwimmen. Die waren nie, viele von denen waren nie im Mittelmeer. Also wir dürfen uns die Situation ganz schwer vorstellen, in der Tat schwer. Und wir dürfen uns das vielleicht nicht so eng eingemauert vorstellen wie zu DDR-Zeiten. Obwohl die Mauer, 10% etwa der Grenzbefestigung nur, ist die hohe Mauer, muss man auch wissen, 6,20 Meter ist. Die Betonteile sind 6,20 Meter, also wesentlich höher als die Berliner Mauer. Wem gehört das Land? Und das nächste, Martin, bitte. Ich war gerade in der allgemeinen bildenden ersten polytechnischen Oberschule in Görlitz. Da brach der sogenannte Sechstagekrieg aus, 1967. Und Brendel war einer von den Schülern, die damals 8. Klasse die Demonstration nicht mitmachte und nicht die Unterschrift leistete gegen Israel im Sechstagekrieg. Das war nicht das erste Mal, dass ich Ärger bekam. Ich war auch nicht in Pionieren. Aber das war nochmal so eine entscheidende Sache. Wie stehe ich eigentlich als Christ zum Staat Israel? Die Juden spielten da nicht so eine Rolle. Die kamen ja auch im Leben nicht vor. Es kam der Staat Israel vor und der wurde gleichgesetzt mit Judentum. Wir sehen da oben ein Teil von Westsyrien, das ist der Golan. Da geht ein Pfeil hin, Golan anhöhen, da ist eine entmilitarisierte Zone und dann etwas weiter westlich noch, da ist ein Teil von Israel annektiert, muss man jetzt sagen. Das ist zum Staatsgebiet Israels erklärt worden. Der Sinai, erobert im Yom Kippur und im Sechstagekrieg, der ist in einem Friedensvertrag Land gegen Frieden, das ist der Slogan in Israel, wieder zu Ägypten gekommen. Und da sind aus brüchigen Beziehungen eigentlich relativ stabile Beziehungen geworden. Saudi-Arabien auch nochmal in dem Zusammenhang wichtig, Jordanien, der weise, greise König Hussein hat es verstanden mit Israel. Ja, man muss schon sagen, Frieden zu halten. Das nächste, bitte. Wie kam es zur Besiedlung dieser Gegend der Welt? Also es sind ein paar Eckpunkte wichtig. Kann jetzt gar nicht weit aushalten, aber ein paar wichtige Eckpunkte, die man sich immer klar hat. Abraham wandert ein, ihm gehört nichts. Er erwirbt Land. Große Hungersnot. Die Kinder Israel wandern aus nach Ägypten. Und dann gibt es im zweiten Buch Mose den Auszug aus Ägypten. Und dann gibt es eine Landverheißung. Kommt noch eine Karte, aber wir bleiben im Moment mal bei der Karte. Dann gibt es eine Landverheißung der Gestalt, dass nämlich bei Jericho, da ist Jericho da unten, da überschreiten die Kinder Israels nach 40 Jahren Umherziehen in der Wüste, überschreiten sie den Jordan und kommen ins gelobte Land. Und dann sehen wir auch nochmal eine Karte. Und dann kriegen die Stämme Israels ihre Platzanweisung durch Josua. Und das ist biblisch verbrieft. Und nun ist so, die Kinder Israels erleiden viel babylonische Gefangenschaft dann. Sie lehnen sich gegen die Römer auf und 120, 125 etwa, der Kaiser Hadrian, da wird die ganze Gegend zu Philistergebiet erklärt, Palästina, das ist eine Erfindung eigentlich letztlich der Römer, eine Festschreibung, gemeint als polemischer Kampfbegriff, hier wohnen keine Juden mehr. Und doch, und das ist eine ganz entscheidende Sache, es lässt sich durch die Jahrhunderte eine durchgehende jüdische Besiedlung in Palästina feststellen. Das ist ganz wichtig. Im Vorderen Orient für die Begründung eines Rechtes siedeln zu dürfen. Juden haben, wenn auch nur in kleiner Zahl, bis hinein ins 18., 19. Jahrhundert in dieser Siedlung gesiedelt, in dieser Gegend gesiedelt, gewohnt, gelebt. Und dann begann eine Aliyah, eine Einwanderung. Nun muss man wissen, Folgendes wissen, die erste große Einwanderung, der Zionismus, Begründer Theodor Herzl, war überhaupt keine Glaubensentscheidung, sondern unter dem Eindruck der Pogrome, besonders in Russland und in Polen, sagten führende Juden, Theodor Herzl unter ihnen, wir haben keine Zukunft in Osteuropa, wohin sie vertrieben wurden, weil im spanischen Großreich durften keine Juden siedeln, ab dem 13. Jahrhundert. Wir haben keine Zukunft, und da wollte der einen Staat gründen in Afrika, Uganda, Madagaskar. Und die ersten Siedlungen da oben, in Galiläa, Zephat, Nazareth, zu Tiberias, da seht ihr den See Genezareth, und das waren Siedlungen von Kommunisten. Die dort einwanderten, waren meistens kommunistisch geprägt, so wie Karl Marx. Ein Jude war und seine Pläne durchaus jüdischen Charakter hatten. Die wanderten ein und wollten selbstständig sein, das Land urbar machen, aber die hatten mit Gott nicht das Geringste zu tun. Und wenn man heute in großen Kibbutzim, in großen Genossenschaften zu Gast ist, da frage ich dann immer, und wo habt ihr eure Synagoge, dann kriegt man einen Raum genannt, der ist vielleicht ein Viertel von dem. Da weiß man, wie viele Leute zum Schabbat da reingehen, von den 300 Leuten aus dem Kibbutz. Also total kommunistisch, atheistisch, sozialistisch geprägt aus Frankreich, aus Polen, aus Russland, aus Deutschland. Die gründeten die ersten Siedlungen. Aber sie waren nicht die ersten dort. Sie waren nicht die ersten Juden dort. Denn auch fromme Juden haben schon im 18., 19. Jahrhundert versucht, in Palästina Fuß zu fassen und das Land zu besiedeln. Das ging so ineinander. Aber die ganz großen Begabungen, diese herausragenden Fertigkeiten, die jetzt hier führende Schicht in Israel, kommt aus den Kibbutzim, aus den, schon zum Teil aus den Moschawim, das ist ähnlich genossenschaftlich. Was jetzt stattfindet, in der sogenannten Westbank oder in Palästina. 500.000 Siedler gibt es etwa in der Westbank, das ist die aktuelle Zahl. Das sind oft religiös motivierte, orthodoxe, ultraorthodoxe Juden, die sagen, das angestammte Land, was uns Gott verheißen hat, das ist nicht dort, wo wir jetzt wohnen, am Mittelmeer, sondern das ist die Westbank. Und da kommen wir noch dazu. Mal bitte das Nächste. Ja, der Teilungsplan, jetzt noch mal eins weiter, bitte. Ihr Lieben, diese Karte bitte ich euch ganz doll zu verinnerlichen. In unseren Bibeln gibt es Karten über die Besiedlung durch die Stämme Israel, aber die sind, wie soll ich sagen, ungenau und sie sind oft 100, 200 Jahre alt. Das ist nach aktueller Forschung die Karte, die gültig ist. Was sehen wir hier? Da sehen wir die 12 Stämme. Also die Leviten hatten ja kein eigenes Siedlungsgebiet bekommen, das waren die Tempeldiener. Aber Simeon, Kaleb, Juda, Ephraim, Manasse, Zebulon. Eine ganz besondere Rolle spielt der Stamm Dan, der ganz im Norden ist. Der Stamm Dan, der hat am Mittelmeer gesiedelt. Dort, da bei der Nähe, Akko, so in diesem Gebiet, da ist der Karmel, das Karmelgebirge. Und dann sind die aus einem unerfindlichen Grund hunderte Jahre später nach dem Norden gezogen, dort, wo die Quelle, eine der großen Quellen des Jordan ist, die Quelle Dan, Banyas in der Nähe auch. Das heißt, wenn man jetzt nach biblischer Orientierung sucht, ist dort, wo die meisten Juden in Israel heute wohnen, gar nicht das von Josua angewiesene Land. Das ist ein Widerspruch, den man gut sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Wenn es heute darum geht, dass es ein Rückkehrrecht der Juden gibt, muss man sich fragen, würden denn die 80% Einwohner des Staates Israel tauschen wollen mit dem doch sehr kargen Bergland Judäas? Haut das so hin, dass fromme Juden sagen, wir führen den Auftrag Gottes aus und siedeln wieder in unserem angestammten Land? Ich wage die Fragen ganz richtig zu beantworten. Ich möchte Ihnen gegen Ende jetzt des ersten Teils, es kommen dann noch 2, 3 Bilder, mal Folgendes sagen, was ich erlebt habe. Das erzähle ich oft. Ich war mit Birgit, meiner Frau, und Henriette, unserer jüngsten Tochter, auch Privatmann in Israel. Ich war auch 2-mal richtig nur privat in Israel. Und Burkhard Schunkert empfahl uns, das ist der Leiter von LifeGate, Rehabilitation in Bejala, empfahl uns einen Gottesdienst in der Jerusalemer Altstadt im christlich-arabischen Viertel. Und da sind wir hingegangen, 11 Uhr, ohrenbetäubende Lobpreismusik, also wirklich 50, 60 Leute vielleicht. So ein Raum wie hier, wir saßen da oben auf der Empore und oh, dem Herrn Beverich, dem werden die Ohren abgefallen, ja. Als Musiker. Wahnsinn, ja, und eine Powerpredigt, ja, eines feurigen Predigers, also wie zu biblischen Zeiten, so, ja. Wir haben es ausgehalten. Ich vertrage trotz meines hohen Alters immer noch ganz gut laute Musik. Und nachher waren, wie das so üblich ist, Tee und Kaffee. Gebäck. Und dann haben die uns ihre Gemeindesatzung vorgelegt, die Leitlinien ihres Gemeindelebens in Englisch. Und ich war so bewegt wie selten in meinem Leben, als ich den 4. oder 5. Anstrich las. Sinngemäß übersetzt etwa so: Wir wissen, dass den Juden das Land gehört und verheißen ist von Gott. Aber wir dürfen auch hier wohnen, leben. Vielleicht ist das unsere geistliche Sicht, die wir haben müssen. Denn der Monatsspruch von März sagt uns sehr deutlich, dass dort, wo Christen wird, wo Juden leben, der Fremde nicht als Fremder gilt, sondern er wird gehalten wie als einer von uns. Du darfst den Fremden nicht unterdrücken. Heißt, Aufnahme in die Gemeinschaft, nicht Vermischung, nicht Religionsvermischung, aber Aufnahme in die Gemeinschaft. Wir wissen, dass den Juden das Land verheißen ist, aber wir dürfen auch hier wohnen. Ist das eine geistliche Sicht? Das waren alles Araber, alles Palästinenser, die dort versammelt waren. Aber die haben von Gott eine Einsicht bekommen in die Wirklichkeit, die Gott schaffen kann. Martin, ja. Vor ein paar Stunden, vor ein paar Tagen, Einschläge von Drohnen. Wir müssen uns klar machen, dass Israel eingeschlossen ist, umschlossen ist. Syrien, Libanon, Jordanien gehört nicht so sehr dazu. Ägypten eigentlich auch nicht so sehr, aber die Hamas und auch militante palästinensische Christen immer noch. Hat die PLO in der Satzung den Satz nicht geändert? Palästina, unser Land, geht from the river to the sea, so Englisch. The river is der Jordan. The sea ist das Mittelmeer. Das heißt, ein Staat Israel kommt nicht vor. Da wird nicht ein Holocaust geplant. Viele sagen so ein bisschen flapsig, na, die wollen die Juden ins Meer jagen. Sie wollen jedenfalls die Juden nicht in dieser Gegend wohnen haben, das ist sicher. Sie wollen sie vertreiben, das ist vorsichtig gesagt. Die Hamas hat es noch drastischer in ihrer Satzung. Israel, die Juden haben kein Lebensrecht in Palästina, heißt es da in der Hamas-Satzung, auch nicht geändert. Die PLO unter Arafat war mal kurz davor, das rauszunehmen. Leider ist Arafat, sage ich mal jetzt so, zu früh gestorben, 2004. Das ist dann drin geblieben und jetzt diese palästinensische Autonomiebehörde ist fast unfähig zu handeln. Israel ist bedroht aus dem Himmel von vielen Nachbarn. Aber Doron hat es gesagt am Dienstag in der reformierten Gemeinde in Görlitz, es ist besonders bedroht von der Spaltung auch innerhalb Israels, von der israelischen Gesellschaft. Das ist ein Jude, der in Israel lebt und sagt, die Hauptgefahr kommt aus dem Innern, dass wir so uneinig geworden sind, dass wir uns so zerstreiten, dass wir zusammengehalten werden, nur durch äußeren Druck, aber in Wirklichkeit gar nicht mehr miteinander leben. Das nächste, bitte. Naja, das sind uns Zeichen, die uns vertraut sind. Wie in diesem Ganzen finden sich jetzt eigentlich Juden und Christen und Moslems wieder? Das war ja auch eine der Fragen vorgetragen. Also man muss sich Folgendes klar machen, messianische Juden, Juden, die an Jesus glauben, gibt es nur einige 10.000, sind relativ wenige, mit einer wachsenden Tendenz in Israel. Große Gemeinden inzwischen in Jerusalem, war ich erneut in einem messianischen Gottesdienst mit einem von uns, in Tiberias groß, in Haifa. Es gibt einige 10.000, aber sie machen, und es gibt natürlich auch in Deutschland, in den USA, messianische Gemeinden, die sich bewusst nicht Christen nennen, weil das so missverständlich ist. Messianische Gemeinden, sie spielen eigentlich keine große Rolle. Viele von den Juden, auch von den Orthodoxen besonders, die sagen, es sind dann keine Juden mehr. Wer Christ wird, ist kein Jude mehr. Das stimmt nicht. Wer Jude ist, ist von einer jüdischen Mutter geboren. Punkt. Er kann nie und nimmer das Jude-Sein aufgeben. Das geht gar nicht, biologisch. Ja. Daran wollen wir festhalten. Daran halten die messianischen Juden fest. Und ich freue mich still und leise und ja nicht kämpferisch darüber, wenn Juden Jesus als den Messias erkennen und ihm folgen. Mit einer stillen Freude freue ich mich darüber. Als Deutscher schon gar nicht lauthals und schon gar nicht mit so einem Siegesunterton. Ich freue mich, wenn Gott ihnen die Wahrheit über den Messias Jesus öffnet. Aber, auch das Thema so ein bisschen, Jesus hat nie den Bundesschloss gegenüber den Juden zurückgenommen. Paulus erst recht nicht. Man lese Römer 9 bis 11. Niemals ist der Bund aufgekündigt worden. Und die Kirche, die Gemeinde, ersetzt in keinster Weise das Bundesvolk. Wir dürfen nicht durch Tricks oder andere Wege die Juden erneut enterben, indem wir ihnen misstrauen bei ihren Entscheidungen für Jesus. Es gibt eine Tendenz, auch in der deutschen evangelischen Kirche, wo Judenmission verpönt ist. Es gibt die Tendenz zu sagen, Juden haben Jesus nicht nötig. Da haben sie Römer 9 bis 11 gegen sich. Wir wissen, dass der Bundesschluss ungekündigt ist. Aber wir wissen auch, dass der Vater Jesu Christi, Gott, als den Heilsweg, den Weg über Jesus beschlossen hat. Und da ist Fisch und Kreuz. Das wird nicht so demonstrativ getragen. Freue ich mich oft von Christen. Es gibt viele katholische Orden, es gibt evangelische, es gibt messianische Juden, die dieses Zeichen tragen. Und wir haben es auch hier und da, haben uns um Kreuz natürlich versammelt in den Kirchen, an den Stellen, wo Wunder geschehen sind. Und das haben wir still und fröhlich gemacht. Und da waren wir zu Gast in Lifegate Garden. Das ist ein Haus, was von Lifegate betrieben wird, dem Rehabilitationswerk in Beit Jala, das ist dieser kleine Ort zwischen Bethlehem und Jerusalem, dem wir verbunden sind. Die kümmern sich um Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung haben es in der islamischen Welt schwer, denn Behinderung gilt als Kismet, Schicksal, was nicht zu ändern ist, lohnt sich gar nicht, etwas zu ändern. Wir Christen haben aus der Bibel gelernt, dass der letzte größte Feind der Tod ist, der durch Jesus besiegt ist. Und vor dem Tod, es ist keineswegs gleichgültig, wie Menschen leben. Wir wissen alle, dass die Kranken, die Jesus geheilt hat, gestorben sind. Aber sie sind für einige Jahre von Jesus gesund gemacht. Und ein Protest Gottes, ein Protest der christlichen Gemeinde ist es, wenn wir uns um Behinderte und Kranke kümmern. Und da waren wir im Gästehaus. Und ja, außer uns wenigen Deutschen, aber die Freunde Israels fahren fast jeden Monat mit einer Gruppe. Wir waren fast überall alleine, außer mit nigerianischen, mit afrikanischen Freunden. Die kriegen nämlich zum Teil die Fahrt nach Israel gesponsert. Halb-halb ist ja Nigeria etwa religiös geteilt so. Die Moslems kriegen den Hadsch gesponsert, also die Fahrt nach Mekka. Und da haben die Christen gesagt, Moment mal, ungefähr vor 15 Jahren, was ist denn mit uns? Und da hat die nigerianische Regierung gesagt, gut, wir bezahlen zum Teil den Hadsch, bezahlen wir euch eine Fahrt nach Jerusalem. Und da sind besonders viele Afrikaner überglücklich in Israel. Habe ich immer wieder, es ist ganz toll. Ne? Die Mittelste kennt ihr ja, das sind einige von uns. Überglücklich, ja, die nächste gleich. Palästinensische Christen, ein Blick in eine Kirche in Bethlehem. Inzwischen sind 1-2% nur noch Christen unter den Palästinensern und die wenigen Christen werden auch immer weniger. Und ein Teil von Lifegate Garden, dieser großen Einrichtung, Sorge für Behinderte, besteht doch darin, die Christen zu stärken, zum Beispiel auch durch Anstellung in dem Projekt. Allein in Beit Jala arbeiten 95 Menschen in Lifegate Rehabilitation. Ja. In diesem Gebäude waren wir zum Gottesdienst mit einigen. Immer wieder in den letzten Jahren messianische Juden, so 300, 400 treffen sich da am Sonntag in diesem wunderbaren Fabrikgebäude. Ist alles ziemlich abenteuerlich, aber ja, ja. Naja, das natürlich aller Orten. Lasst die Gefangenen freie, man vermutet 54 etwa. Tote, lebendige Juden sind noch in der Gewalt der Hamas. Und ich habe noch 2 Minuten, vielleicht 3 Minuten für den ersten Teil. Will ich doch mal nie unerwähnt lassen. Ihr Lieben, wenn wir uns klar machen, wer die Hamas ist, dann ist es eine islamistische Organisation, die wirklich tot den Juden will, wo sie auch immer zu sehen sind. Und mit so einer Organisation zusammenzuarbeiten, das ist nochmal was anderes als Herausforderung. Ich will nicht viele Aktionen, die der Staat Israels macht, in Bausch und Bogen als gut erklären. Das fällt mir schwer. Aber die Israelis wissen, mit wem sie es zu tun haben, besser als wir in Europa und in Amerika. Das ist in Haifa, an den Bahai-Gärten. Ja. Und in einem Schabbat-Gottesdienst waren wir in einer liberalen Gemeinde mit Gitarrenmusik, also hättet ihr euch alle wohlgefühlt dort in Haifa. Dort waren auch die Templer zu Hause, die die Wiederkunft des Messias im Heiligen Land abwarten wollten. Das ist in Haifa aufgenommen. Leider sahen sie in Hitler den kommenden Messias. Fromme verirren sich oft, wenn sie nicht um den Geist der Erkenntnis bitten. Das ist mit einer der wichtigsten Geistesgaben, neben allen anderen, nicht über, aber neben allen anderen, den Geist der Erkenntnis. Wes Geistes Kind ist diese Zeit und sind wir Menschen? Ach, das war doch passend. Kerstin Heinz, wa? Der Regenbogen über dem Heiligen Land. Also passender konnte es nicht sein. Wir wollten wirklich Menschen stärken und erfreuen, indem wir dahin fahren. Es war keine Mutprobe und kein Glaubensübermut. So haben wir uns nie verstanden, sondern als Menschen, die anderen Menschen begegnen. Und über Haifa bei der Heimfahrt an See Tiberias geht der Regenbogen auf. Ja, das ist der Staatsgründer Ben-Gurion. Der begrüßt einen am Flughafen in Tel Aviv. Wenn man dann rausgeht, da ist dieser wunderbare, aus Polen stammende Jude, Ben-Gurion, zu sehen. Und ja, das nächste auch nochmal gleich. Hier waren wir bei einer Palästinenserin zu Gast zu Hause mit wunderbarer Gastfreundschaft und Musik. Das gehört halt auch dazu, dass wir Solidarität zeigen zu Christen unter den Palästinensern, die in besonderer Weise gebeutelt sind. Sind so ziemlich eingeklemmt von allen Seiten. Khadra. Ja, da merkt man so richtig, dass die Araber und die Juden aus einem Stamm sind, die sind Semiten, merkt man am Singen auch ganz deutlich, wer so ein paar hebräische Lieder im Kopf hat, dort waren wir zu Gast. Ja, Martin. Letztes Foto live geht. Sie kennen sicherlich die Geschichte vom Gelähmten am Teich Bethesda. Herr, ich habe keinen Menschen, sagt der Jesus, als er ihn fragt, warum er da liegt, 38 Jahre lang. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich reinträgt in das heilende Wasser. Und da sagt Burkhard Schunker, der Gründer von diesem großen Zentrum, diesem Riesenzentrum inzwischen, soll niemand sagen müssen, ich habe keinen Menschen. Es soll niemand sagen müssen, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Vielen Dank, dass die eine Kollekte, ein Opfer geben werden dafür. Vielen Dank. Das war der erste ganz große Teil. Jetzt kommt dann noch eine kleine Predigt. Und ein Lied.